Mikrofon angeschaltet, das Headset. Ich habe es hier schon. Ja, genau. Dankeschön. Meine Predigt heute ist wie meistens inspiriert von persönlichen Erlebnissen. Ich versuche immer, das auch wiederzugeben in meinen Predigten, was mich selber gerade beschäftigt, wo Gott mit mir dran ist, und weil ich empfinde, das ist immer am authentischsten, am glaubwürdigsten, und da kommt am meisten rüber, wenn man über etwas spricht, was stark in einem selber arbeitet. Und ja, die letzte Zeit bei mir war geprägt von schönen und schmerzhaften Erlebnissen. Peter hat es schon gesagt, mein Schwager ist letzte Woche gestorben, also am letzten Sonntag verstorben und am Donnerstag beerdigt worden. Und wir haben vorher auch ja noch ein paar Tage auch in seine mit ihm verbringen dürfen. Wir haben ihn zu uns nach Hause geholt, nachdem wir aus Südafrika zurück waren, und Abschied nehmen können und ihn noch pflegen können und einfach noch eine Zeit mit ihm verbringen können. Aber auch die Zeit vorher durch seine Krankheit war natürlich eine schwierige Zeit, für ihn natürlich ganz besonders, aber auch für uns, das mitzuerleben, mitzutragen und natürlich auch jetzt Abschied zu nehmen, das ist das eine. Das zweite war ein sehr schönes Erlebnis, die Hochzeit unserer ältesten Tochter, Raffaela, die auch viele von euch kennen, in Südafrika. Und beides werde ich ein bisschen mit einbeziehen, auch in meine Predigt heute. Ich möchte mich auch bedanken bei allen, die Anteil genommen haben, die für uns gebetet haben, für Michi gebetet haben und uns da mitgetragen haben. Herzlichen Dank dafür. Jetzt können wir mal die PowerPoint starten. Am Donnerstag habe ich bei dem Abschiedsgottesdienst, Gedenkgottesdienst, Trauergottesdienst für Michi einen kleinen Videoclip gemacht mit Bildern aus seinem Leben. Er hat sich gewünscht, ich habe mit ihm schon, bevor wir nach Südafrika gefahren sind, weil ich wusste, er ist schwer krank und wir wussten ja auch nicht, wird er vielleicht sterben in der Zeit, wo wir weg sind, habe ich mit ihm schon über seine Beerdigung gesprochen. Und dann sagte er mir, also ich möchte, dass ein Lied gespielt wird bei meiner Beerdigung, The Never Ending Story. Das ist ein Poplied von dem Film Die unendliche Geschichte, The Never Ending Story, Buch von Michael Ende. Und irgendwie, ja, fand ich, passte es auch, The Never Ending Story. Für den, der glaubt, sagt Jesus, ist das Leben mit dem Tod nicht zu Ende. Es ist eine Never Ending Story, eine unendliche Geschichte. Und das hat er sich gewünscht, dieses Lied, und ich habe da einen kleinen Film draus gemacht mit Bildern aus seinem Leben, und den schauen wir uns mal an als erstes.
Never ending.
Da waren auch ein paar Bilder dabei, die der Michi selber gemalt hat. Er war ein sehr begabter Mann, hat tolle Bilder gemalt, nicht nur die, die ihr gesehen habt, sondern auch noch andere. Hat Gedichte geschrieben. Aber was Hans-Peter schon gesagt hat, das, was bleibt aus seinem Leben, wird das sein, dass er Jesus geliebt hat und wie viele Menschen er zu Jesus geführt hat. Durch sein Vorbild, durch sein Leben, durch seinen Glauben. Und es gibt ein Buch von Christian Schwarz über Evangelisation. Da ist der Michi abgebildet als Großvater des Glaubens. Weil da wird aufgezeigt, wie viele Menschen ausgehend von ihm zum Glauben gekommen sind. Eine Riesenpyramide, die dort veranschaulicht wurde. Jetzt darf er bei Jesus sein und ihn sehen. Er hat mal kurz vor seinem Tod gesagt, er wird sich mal wünschen zu sehen, wer alles zu seiner Beerdigung kommt. Ich weiß es nicht, ob Gott ihm das gestattet hat, mal einen Blick hineinzuwerfen. Ich glaube, er wäre sehr froh gewesen. Die Kirche war voll am Donnerstag und es waren so viele Menschen da, die irgendwie berührt waren von seinem Leben und denen er etwas bedeutet hätte, hätte er sich, wenn er das sehen durfte, sicherlich sehr gefreut darüber. Braut und Bräutigam heißt mein Thema. Für die Predigt. Und wie gesagt, es hat zwei Anklänge. Einmal Braut und Bräutigam über meine Tochter und ihren Mann, die geheiratet haben. Aber Braut und Bräutigam ist ja auch ein biblisches Thema. Es bezieht sich auf Jesus und auf uns. Und es wird mal ein großes Hochzeitsmahl geben. Das haben wir auch gesungen in dem einen Lied. Es gibt bedingungslose Liebe. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer. Braut und Bräutigam. Jesus wartet auf uns und es ist... Die Beziehung zu ihm ist eine Liebesgeschichte bis in Ewigkeit, eine never-ending story, eine Liebesgeschichte für immer. Und darum soll es auch gehen in dieser Predigt. Hier sehen wir jetzt ein Bild von mir und Raffi, wie ich sie hineingeführt habe vor 4 Wochen zum Traualtar. Das war für mich ein sehr bewegender Moment und ein sehr schöner Moment. Habe ja schon einen Sohn verheiratet, den Dave. Aber bei einer Tochter habe ich gemerkt, ist nochmal was anderes. Ja, den Sohn kannst du ja auch nicht zum Traualtar führen als Vater. Aber ja, einfach die Tochter so in die Hände eines anderen Mannes hineinzugeben, das war schon ein sehr bewegender und sehr schöner Moment. In Jesaja 61, Vers 10 steht der folgende Text: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Und dann habe ich darunter geschrieben, in der Gottesbeziehung geht es um eine Liebesgeschichte und um eine Liebesbeziehung. Das finden wir immer wieder in der Bibel. Vielleicht könnte mir jemand ein Glas Wasser bringen. Ich habe ein bisschen einen trockenen Mund, das wäre nett. Das finden wir immer wieder in der Bibel, dass es in unserer Beziehung zu Gott um eine Liebesgeschichte geht. Es geht um vieles, es sind viele Aspekte da drin, aber ich finde, das ist das Zentrum und das ist Entscheidende. Es geht um eine Liebesgeschichte und um eine Liebesbeziehung. Und ich sage manchmal auch gerne, wenn ich mit Leuten über die Bibel spreche, die Bibel ist Gottes Liebesbrief an dich. Und du solltest da drin in erster Linie seine Liebe zu dir entdecken. Und dann als eine Antwort darauf mit deiner Liebe antworten, wie ein Echo. Bei der Trauung von meiner Tochter, die haben sich auch einen Vers über die Liebe ausgesucht. Klar, was sollen ein Brautpaar anderes tun, als sich ein Trauvers über die Liebe aussuchen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das war ihr Trauvers. Wenn man dann das ganze Kapitel liest, auch aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, du wirst keinen anderen Brief und kein anderes Kapitel in der Bibel finden, wo so viel über Liebe steht wie in diesem Kapitel. Ich glaube, 20 Mal kommt das Wort Liebe da drin vor. Und der Johannes, der Apostel Johannes, wird ja auch der Apostel der Liebe genannt. Einer meiner Lieblingsverse aus seinem Evangelium, den kennt ihr auch alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Also es geht um Liebe, und Liebe ist ein Thema, es zieht sich durch die Bibel hindurch. Gott, ein Gott der Liebe, wie ein Bräutigam, der auf seine Braut wartet. Und daran musste ich oft denken, auch so in dieser Hochzeitszeremonie, schon in der Vorbereitung auf die Hochzeit, meine eigene, und dann das zu beobachten, wie meine Tochter und ihr jetziger Mann sich vorbereitet haben. Da steckt viel drin, auch auf die Liebesbeziehung zwischen Gott und uns. Was sehr schön ist in diesem Vers, finde ich, das kommt auch später nochmal in anderen Bibelversen, die ich euch mitgebracht habe heute drin vor, dass Gott uns diese Kleider angezogen hat und uns zubereitet und uns darauf vorbereitet, ihm als eine Braut zu begegnen. Er hat uns die Kleider des Heils angezogen. Wir können uns das nicht selber erarbeiten, das steckt ja drin in diesem Vers und das zieht sich quer durch die Bibel. Wir können Gott nicht in einer Art und Weise begegnen, aus uns selber heraus, mit unseren eigenen Werken, mit unserer eigenen Anstrengung, wie es würdig ist. Sondern nur er kann uns das geben. Nur er kann uns das schenken, dass wir würdig sind. Herr, ich bin nicht würdig, haben wir gesungen in einem Lied. Bin oft so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir, immer wieder. Und worin besteht die Liebe, sagt Johannes in seinem Brief? Nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn für uns gegeben hat. Das ist der Ursprung der Liebe. Und wenn wir das Gebot haben, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selber, dann können wir das nur, wenn wir zuerst oder immer wieder diese Liebe von Gott empfangen. Seine Liebe ist der Ursprung. Das ist wie, unsere Liebe ist nur wie ein Echo, eine Antwort. Wir sind nur wie der Mond, auf den die Sonne scheint. Und der Mond hat kein Licht in sich selber. Er reflektiert nur das Licht der Sonne. Und wir sind wie ein Mond. Und wir müssen uns bescheinen lassen von Gottes Liebe, von seinem Licht. Und dann können wir es abgeben und wieder scheinen. Und ein gewisser Abglanz davon sein, von seiner großen Liebe, oder? So verstehe ich es jedenfalls und so sehe ich es und so erlebe ich es auch. Hier ist ein schöner Moment. Der Jona, mein Schwiegersohn, gibt seiner Braut sein Trauversprechen. Und es war auch so wunderschön. Sie haben es selber formuliert, sich selber ausgedacht, sehr ausführlich das dargestellt, was ihnen die Ehebeziehung bedeutet, was er seiner Braut und seiner zukünftigen Frau sagen möchte, wie er mit ihr leben möchte, wie er für sie da sein will und so weiter. Das war sehr schön, sehr bewegend und umgekehrt natürlich auch als Antwort dann von der Braut an ihren Ehemann auch. Und da war so viel drin, gerade in diesem Trauversprechen, wo ich gedacht habe, ja, das ist das. Ich habe gesagt, Jona, das sind große Worte. Das schaffst du nicht alleine. Und sie haben ja dann auch letztendlich in ihrem Versprechen gesagt, mit Gottes Hilfe. Ja, ich will dich zur Frau nehmen, zum Mann nehmen. Mit Gottes Hilfe will ich dich lieben und ehren und für dich da sein und so weiter. Alleine schafft man das nicht. Aber ich musste auch denken, dass das auch Worte sind, gerade in diesem Versprechen, die in ähnlicher Weise auch von Jesus an uns gerichtet sein können, von dem Bräutigam an die Braut. Ich will für dich da sein. Ich will mit dir durch dick und dünn gehen. Ich will dich nicht verlassen. Ich will dir treu sein. Und so weiter und so fort. Das ist doch das, was Jesus uns zusagt. Ich habe alles für dich gegeben. Ich gebe dir mein Leben. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat alles für uns getan. Und ich wünsche mir, dass du auch mit deiner Liebe darauf antwortest. Und dann haben sie sich die Ringe angesteckt, auf dem rechten Bild, als ein Bund. Ja, sie haben einen Bund miteinander geschlossen. Und als Zeichen haben sie sich den Ring angesteckt. Und Jesus hat auch einen Bund mit uns geschlossen. Das ist der Bund, der neue Bund in seinem Blut, heißt es im Neuen Testament. Wenn wir das glauben, was Jesus für uns getan hat, das annehmen, dass er aus Liebe zu uns als Bräutigam sein Leben gegeben hat und das für uns annehmen, ganz bewusst in einem Gebet und sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich danke dir für das, was du mir zugesagt hast, was du für mich getan hast, ich möchte das annehmen für mich, heute und jeden Tag neu, dann ist es wie ein Bund, den wir schließen mit Jesus. Und auch in der Taufe natürlich wird dieser Bund öffentlich und deutlich und besiegelt. Ja, wir schließen einen Bund mit Jesus, so wie Braut und Bräutigam es tun an ihrer Hochzeit. In Johannes 3, Vers 28 und 29 heißt es, ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich gesagt habe, hier spricht Johannes der Täufer, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter, ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Der Johannes, der Täufer, war wie viele andere ein Vorbereiter, ein Wegbereiter für Christus. Auch das ganze Alte Testament, die Propheten, sie waren Vorbereiter für das, was kommen sollte. Sie waren Vorbereiter für Christus. Und der letzte Vorbereiter, das war Johannes der Täufer. Alles zielt in der Bibel auf wen? Auf Jesus. Er ist das Zentrum. Wir haben es heute gesungen. Du bist das Zentrum der Geschichte. Und er ist auch das Zentrum unseres Glaubens. Er ist das Zentrum der biblischen Botschaft. Das Alte Testament zielt auf ihn hin. Die Evangelien berichten von ihm. Die Briefe beziehen sich auf ihn. Jesus ist das Zentrum. Und Johannes der Täufer war einer von denen, die vorbereitet haben. Und er spricht hier interessanterweise auch von Braut und Bräutigam. Jesus, der Bräutigam, der sich selber entschieden hat, ich will eine Braut finden. Für uns Männer ist das manchmal ein bisschen schwierig, uns als Braut zu verstehen und zu sehen. Aber ich finde es nur gerecht, dass wir als Männer uns manchmal auch in eine weibliche Rolle versetzen müssen, weil so oft müssen die Frauen sich auch damit identifizieren, wo nur Männer angesprochen werden in der Bibel. So tut es uns ganz gut, als Männer auch uns mal als Braut zu fühlen und uns da in die weibliche Rolle zu versetzen. Jesus sucht eine Braut. Und wer soll zu dieser Braut gehören? Wer soll diese Braut sein? Du. Ich auch. Ich will dazugehören. Ich will mit zur Braut gehören. Aber die Braut von Jesus ist nicht nur eine einzelne Person. Klar, wir können uns auch ganz persönlich einzeln als Braut von Jesus verstehen, in der Hinsicht, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben, natürlich. Aber wenn die Bibel von der Braut von Jesus spricht, dann spricht sie von der gesamten Menge aller, die zum Glauben kommen. Und die Bibel sagt, Gott wünscht sich, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und nicht verloren. Er wünscht sich, dass alle Menschen, die auf der Erde leben, zu der Braut gehören. Jeder soll dazugehören. Und an anderer Stelle heißt es, haltet es nicht für eine Verzögerung, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Er ist nur geduldig, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Er möchte, dass noch alle Menschen eingesammelt werden. Und gleich zeige ich euch noch mal eine Stelle, in der das noch deutlicher wird in der Bibel. Noch einmal diese Freude, die Freude der Braut an ihrem Bräutigam, die Freude des Bräutigams über seine Braut. Was für ein schönes Bild. Es gibt fast nichts Schöneres, als zu sehen, zwei Menschen, die sich lieben. Doch das Schönste ist noch, wenn man einen Blick dahin bekommt, wie sehr Gott uns liebt. Und wenn man mit hineingenommen wird in diese Liebesbeziehung zu Gott. Aber das kommt dem schon sehr nahe. Jetzt wird es ein bisschen ernster in dieser Thematik mit Braut und Bräutigam, weil die Texte im Neuen Testament sind auch nicht so ganz ohne, wenn es um das letzte Hochzeitsmahl geht. Jetzt geht es nicht so sehr um uns als Braut, sondern jetzt wird das Hochzeitsmahl ein bisschen anders beschrieben. Jetzt sind wir mal die Gäste in diesem Gleichnis von Jesus. Mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitete. Also auch hier wird wieder von einem Hochzeitsfest gesprochen. Es soll der Moment, wenn Jesus seine Braut zu sich nehmen wird, wird wie ein Hochzeitsfest beschrieben. Viele wurden zu der Feier eingeladen und als alles fertig war, schickte der König seine Diener, um die Gäste zum Fest zu bitten. Aber keiner wollte kommen. Da schickte er andere Diener und ließ die Eingeladenen nochmals ausrichten. Es ist alles fertig, die Ochsen und die Mastkälber sind geschlachtet, das Fest kann beginnen, kommt doch zur Hochzeit. Aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Da wurde der König sehr zornig, er sandte seine Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Das ist schon eine krasse Geschichte. Ich denke, für die Bibel kennen, wird ein bisschen deutlich, was Jesus damit meint, mit diesem Gleichnis. Im Ursprung war das Volk Israel eingeladen als Braut, sage ich mal, Ursprungsbraut für den Messias, für den König, für den Bräutigam. Und das ganze Alte Testament war ein Werben Gottes, ein Werben der Propheten, ein Vorbereiten. Ihr Lieben, ihr Auserwählten als Braut, sage ich jetzt mal, oder als Gäste wird es hier genannt, Gäste der Hochzeitsfeier, ihr seid die Auserwählten, kommt doch. Was haben die Israeliten gemacht ganz oft? Sie haben einfach nicht gehört, ihnen war es egal, ihnen war es gleichgültig. Sie haben gesagt, lasst mich doch in Ruhe. Sie haben sogar die Propheten getötet. Und darauf bezieht sich Jesus hier in diesem Gleichnis. Aber ich glaube, dass er mit dem Gleichnis nicht nur diese Geschichte des Volkes Israel meint, sondern ich glaube, er meint, jeder ist eigentlich eingeladen zum Fest. Und diejenigen, die meinen, das ist nicht so wichtig, meine Arbeit ist wichtig, mein Geschäft ist wichtig, mein Besitz ist wichtig, die versäumen das Eigentliche. Und jetzt komme ich nochmal auch auf diese Begleitung von meinem Schwager zurück in der letzten Zeit oder gerade so jetzt auch seinen Tod, sein Sterben, seinen Tod, die Zeit davor und jetzt danach. Mir ist wieder neu bewusst geworden, wir können nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Weder von unserem Besitz noch von unserem Geschäft. Und sei es du Stephen Hawkins oder der reichste Mensch der Welt, Bill Gates oder wer es gerade im Moment ist, ich weiß es nicht. Nichts können wir mitnehmen in die Ewigkeit. Wir sind alle gleich. Wir stehen alle nackt, ohne Besitz, ohne Ehre, ohne Ansehen, was wir im Leben errungen haben, ohne Titel. Vor Gott. Was zählt, wenn wir vor ihm stehen werden? Haben wir ihn geliebt? Das zählt. Hatten wir eine Liebesbeziehung zu ihm? Haben wir geantwortet? Haben wir uns einladen lassen? Haben wir gesagt, alles andere muss zweitrangig sein in unserem Leben, muss hinten anstehen, das Wichtigste ist er. Das wird zählen im Lichte der Ewigkeit. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an dem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Landstraßen und ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen. So füllte sich der Festsaal mit Gästen. Als der König kam, um die Gäste zu sehen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen, fragte er ihn. Darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König seinen Knechten, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Gut, die geladenen Gäste, da sind die Menschen gemeint, denen es nicht wichtig war. Das Geschäft war wichtig, Reichtum, Ehre, Besitz, Arbeit. Alles andere war wichtig im Leben, aber Gott spielte keine Rolle. Die waren es nicht wert, an dem Hochzeitsmahl teilzunehmen. Jetzt hat der König gesagt, geht hinaus auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr finden könnt. Und ich finde es interessant, dass hier steht, böse und gute Menschen. Das finden manche ungerecht, dass bei Gott auch böse Menschen, die umkehren und um Vergebung ihrer Schuld bitten, auch wenn sie vielleicht ihr ganzes Leben nur Böses getan haben und im letzten Moment, wie der Schächer am Kreuz, sagen, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, den gleichen Lohn haben werden, wie Leute, die vielleicht ihr ganzes Leben tugendhaft und tadellos gelebt haben und sich bemüht haben. Böse wie gute Menschen. Das finden manche ungerecht. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist anders. Wie wir gelesen haben im ersten Vers, er bekleidet uns mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Wie heißt es in der Bibel? Unsere Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein beschmutztes Gewand. Nur seine Gerechtigkeit zählt. Sein Kleid der Gerechtigkeit. Sein Mantel der Gerechtigkeit. Seine Kleider des Heils. Nur die sind entscheidend, wenn wir zum Hochzeitsmahl kommen. Und es werden böse und gute Menschen sein. Menschen, die ihr Leben lang Böses getan haben vielleicht oder viel Böses getan haben, aber Jesus erkannt haben, bitte vergib mir, reinige mich, stell mich wieder her, sei du der Erste in meinem Leben. Selbst wenn es nur kurz vor ihrem Tod geschah, werden am Hochzeitsmahl genauso sein wie Menschen, die ihr ganzes Leben lang versucht haben, das Gute zu tun. Die Gerechtigkeit Gottes zählt. Interessant ist dann, dass ein Mann dabei war, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Ich stelle mir das jetzt folgendermaßen vor. Die Diener sind rausgegangen, haben die ganzen Menschen eingesammelt und haben sie zum Eingang des Hochzeitsmahls gebracht und haben gesagt, ja, ihr seht ja alle furchtbar dreckig aus, ihr kommt direkt von der Arbeit und ihr wart ja auch nicht vorbereitet auf die Hochzeit, also haben wir hier schöne Festgewänder, die Kleider des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit für euch vorbereitet, zieht den an. Und die, die gesagt haben, das stimmt, ich selbst bin nicht würdig, ich bin nicht wert, in meiner eigenen Schmutz zum Hochzeitsmahl zu gehen und gesagt haben, ich lasse mir die Kleider schenken, die waren drin. Aber da ist einer reingegangen, der hat gesagt, ich brauche das nicht. Ich bin gut genug mit meinen eigenen Gewändern. Oder? Der war zwar auch religiös, der hat sich quasi einladen lassen unter dem Vorwand, ich will auch dabei sein, aber der hat das nicht letztendlich verstanden und akzeptiert, ich brauche die Gerechtigkeit von Jesus, seine Kleider, sein Heil. Der meinte vielleicht, ich bin gut genug mit meinen eigenen Werken. Der wird wieder rausgeworfen. Vielleicht ist auch hier jemand in der Gemeinde, der das noch nicht verstanden hat oder in den Gemeinden. Kommt regelmäßig zum Gottesdienst, denkt, alles schön und gut, aber eigentlich bin ich ja viel besser als die anderen, weil ich bin ja in meiner eigenen Gerechtigkeit, die anderen sind vielleicht, aber ich habe es verdient. Meint ihr, dass es so religiöse Leute gibt, auch in Kirchen und Gemeinden? Ich glaube ja. Und die heißt es, die werden rausgeschmissen. Wir müssen uns das bewusst machen, nur durch die Gerechtigkeit Gottes können wir vor ihm bestehen. Wir müssen die Kleider, seine Kleider annehmen. Unsere Gerechtigkeit ist nichts wert. Ah, das ist auch ein sehr schönes Bild. Bezieht sich auf den nächsten Vers, den ich gleich lesen werde. Die Raffi in der Mitte, im weißen Kleid mit ihren Brautjungfern. Bridesmaids. Das ist auch meine jüngste Tochter links neben mir, die Belly. Und die Rebecca Högerle kennt vielleicht auch manche, ganz auf der linken Seite. Und die Schwester von ihrem Mann, von meinem Schwiegersohn, die Rebecca rechts neben ihr und dann noch eine Freundin, Studienkollegin und noch eine Freundin aus Südafrika. Ein weiterer Text über Braut und Bräutigam. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei 10 Brautjungfern, die bei der Hochzeit dem Bräutigam mit ihrem Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug. Die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit einem Ruf geweckt. Der Bräutigam kommt. Geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Das ist auch eine ernsthafte, Mahnung hat auch wieder mit dem Hochzeitsfest zu tun. In diesem Fall werden wir verglichen mit den Brautjungfern. Und es wird darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, Öl bei sich zu haben. Wofür steht Öl in der Bibel? Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Für den Heiligen Geist. Die Salbung, gesalbt mit Öl. Wenn die Priester gesalbt wurden oder an verschiedenen Stellen steht eben Salbung oder Öl als Bild für den Heiligen Geist. Wir brauchen als Christen den Heiligen Geist. Das ist so wichtig. Ohne Heiligen Geist können wir nicht vor Gott bestehen. Deswegen reicht es nicht aus, nur religiös zu sein, in Anführungsstrichen. Nur die Bibel zu kennen und eben versuchen, vielleicht danach zu handeln, das allein reicht nicht aus. Sondern die Bibel sagt, wer in das Reich Gottes kommen will, muss von Neuem geboren werden. Und was heißt von Neuem geboren? Jesus erklärt es dem Nikodemus, er sagt, von Neuem geboren heißt, dass der Heilige Geist in dich hineinkommen muss. Du musst von Neuem geboren werden durch Geist und Wasser. Du musst eine neue Natur bekommen, ein neues Leben bekommen. So sind wir eine neue Schöpfung, heißt es im Korintherbrief, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss in uns wohnen. Und das passiert einmalig, wenn wir Jesus einladen und ernsthaft bitten und sagen, komm in mein Leben. Jesus kommt ja nicht, sag ich mal, er sitzt ja zur Rechten des Vaters und da wird er auch weiter sitzen und von dort wird er kommen, heißt es. Wie kommt denn Jesus in unser Leben, wenn wir ihn bitten, sagen, komm in mein Leben? Durch den Heiligen Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sind alle eins. Und der Heilige Geist, sagt Jesus, ist der Stellvertreter. Ich werde euch einen Stellvertreter schicken, einen Tröster und er wird bei euch sein und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, wenn wir Jesus bitten, komm in mein Leben, dann kommt der Heilige Geist als Stellvertreter, als sein Stellvertreter. Er ist eins, sie sind völlig eins, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und wenn wir sagen, der Heilige Geist in uns, können wir auch sagen, Jesus ist in uns, weil sie eins sind. Und wir müssen von Neuem geboren werden. Und das ist einmalig, aber wir brauchen immer wieder neu, sagt die Bibel, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm und erfüll mich. Weil sonst werden wir schläfrig. Sonst werden wir müde. Ich meine, alle sind eingeschlafen, heißt es hier. Jeder wird mal schläfrig. Aber die klugen Jungfrauen, die haben immer wieder, Brautjungfern haben immer wieder gebetet. So verstehe ich dieses Gleichnis. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Mach mich voll. Mach mich wachsam. Weil es reicht nicht, eine Bekehrung im Leben reicht doch nicht aus. Man braucht doch immer wieder, so erlebe ich das, immer wieder neue Kraft vom Heiligen Geist. Immer wieder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vor allem auch immer wieder neu die Wachsamkeit. Jesus, ich möchte, dass du wiederkommst. Ich will mich nicht nur auf die irdischen, auf die weltlichen Dinge konzentrieren, in meinen Sorgen hängen bleiben, in meinen weltlichen Dingen hängen bleiben, sondern ich will in erster Linie die Erwartung haben, Jesus, komm wieder. Weil kann er jederzeit wiederkommen. Heute, während dieses Gottesdienst, heute Nachmittag, morgen, während der Arbeit, kann Jesus wiederkommen? Ja, ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Deswegen seid wachsam. Und selbst wenn Jesus nicht wiederkommt, um sein Reich aufzurichten, kann auch jeder von uns plötzlich sterben. Durch einen Unfall, durch einen Gehirnschlag und eine Gehirnblutung. Es ist noch ein weiterer Mann letzte Woche, gestern gestorben aus im Umfeld unserer Gemeinde, der Michael Fahn, von der Lydia Fahn, der Mann, 4 kleine Kinder, Gehirnblutung und am Samstag gestorben. Jeder von uns mit 38 Jahren, jeder von uns kann plötzlich sterben durch einen Unfall, durch einen Gehirnschlag oder was weiß ich, Herzinfarkt. Und dann werden wir auch plötzlich und unerwartet vor Jesus stehen. Keiner weiß Zeit oder Stunde. Deswegen seid wachsam. Seid vorbereitet. Bete, vergib mir meine Schuld. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Sei du an erster Stelle in meinem Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen noch. Und wer beten möchte, kann das auch noch gerne laut tun als Antwort auf diese Botschaft, auf diese Predigt. Wenn du spürst, ich bin eigentlich nicht so vorbereitet, ich weiß gar nicht, steht Jesus wirklich an erster Stelle in meinem Leben, dann bitte ihn heute darum und mach das fest. Sag auch, das muss ich auch manchmal zu Gott sagen, manchmal sage ich zu Gott, du siehst mein unentschlossenes Herz, mein Herz, was hin und her gerissen ist. Bitte, ergreif mein Herz. Mach es neu, fülle es, beweg du mich, lass deinen Willen, vollbring du deinen Willen auch in mir. Schenk mir deinen Willen und das Vollbringen. Er wirkt uns in uns beides. Das Wollen und das Vollbringen. Er wirkt es in mir. Ich kann das nicht selber. Ich merke, wie hin und her gerissen ich bin. Aber sei du an erster Stelle in meinem Leben. Herr, ich lade dich ein, dass du jeden von uns bewegst und berührst, dass wir eine Braut sind, die sich freut auf ihren Bräutigam. Du freust dich auf uns. Du möchtest, dass jeder zum Hochzeitsfest kommt, dass jeder bereit ist. Du möchtest mit uns feiern. Und du hast alles vorbereitet. Du hast diese Gewänder des Heils, du hast diesen Mantel der Gerechtigkeit, du hast dieses Hochzeitsgewand für uns. Wir müssen das nicht selber leisten. Wir müssen uns das nicht selber erarbeiten. Aber wir dürfen das einfach nehmen von dir. Und zwar jeden Tag neu. Und immer wieder füllen lassen von dir. Danke dafür. Auch auf dem Flyer zu dem Abschiedsgottesdienst mit aufgedruckt, liegen auch noch ein paar hinten aus. Die könnt ihr mitnehmen, wer möchte. Und ich möchte als Segen sprechen, als Zuspruch für dich. Stark ist deines Jesu Hand und er wird dich ewig fassen, hat zu viel an dich gewandt, um dich wieder loszulassen. Dein Erbarmer lässt dich nicht. Das ist deine Zuversicht.